Qualität und Materialität meines Körpers und der Raum und so und die ganzen Bedingungen dann reflektiert. Das heißt, der Fehler ist sozusagen die Möglichkeit, das Medium sichtbar zu machen, und deswegen arbeitet auch die Avantgarde mit dem kalkulierten Fehler. Ja. Man macht sozusagen absichtlich Fehler, um das Medium zu thematisieren. Wenn Sie sagen, der Fehler selbst ist ein Medium, ja, das ist ja so eine eher nicht orthodoxe Aussage. Da müssen Sie das wirklich gut begründen. Ja. Das kann man machen, aber ich meine, alles kann man begründen, aber es muss dann wirklich gut begründen. Weil orthodoxe Meinung und Glauben, das sowieso, aber nicht orthodoxe, muss man wirklich gut begründen. Sind wir bereit, das zu machen?
Gut begründet.
Ja. Also Sie müssen sich klar werden, dass ich gegen die orthodoxe Meinung verstoßen bin. Weil die orthodoxe Meinung gibt es zu diesem Thema.
Ja, wenn ich einen späten Termin kriege.
dann schon. ja. Also Sie sehen, wo das Problem liegt. Ja? Sie sehen das. Okay, das ist gut. Es gibt einen späteren Termin, zum Beispiel zusammen mit Verschleiß. Ich denke, Fehler. Genau das richtig. Also, wir haben Verschleiß und Fehler. Ein wunderbarer Abschluss. Genau das Richtige. Machen wir das. Ja. Gibt es noch besondere Wünsche? Referatswünsche? Keine. Dann, oder doch? Marx-Wünsche, ja? Marx-Wünsche. Gibt es noch Marx-Wünsche? Das heißt, gibt es noch jemanden, der möchte in Marx-Seminar was zu machen? Keine Marx-Wünsche. Wir reden dann noch zusätzlich darüber. Jetzt bitte ich Sie dann um Folgendes. Damit eine Übersicht habe, dass Sie einfach so eine Liste herstellen. Leider habe ich kein Stück Papier mehr. Eine Liste herstellen, die folgendermaßen aussieht. Ah ja, das ist ein Stück Papier. Das ist wunderbar. Dass Sie eine Liste herstellen, dass sie folgendermaßen aussieht. Datum, Thema, Name, der Referent. Ich habe meine ein bisschen was hier notiert, aber das ist so eine ordentliche Liste bekommen, und dann habe ich eine Liste übersetzt. Ja. Ja, damit ist die Sache erledigt. Und wir haben praktisch einen Fahrplan, der nicht schlecht aussieht. Wie gesagt, die nächste Woche bin ich nicht da. Und dann beginne ich mit so etwas wie McLuhan, also so eher in diese Richtung, also späterer Medientheorie. Jetzt in der Zeit, als die Liste so weit gereicht wird, gibt es noch inhaltliche Fragen?
Ja, und zwar werden zum Schluss ausgeführt, dass die Medientheorie selbst, so wie sie heute existiert, eigentlich noch überhaupt nicht selbst reflektiert ist, weil sie in ihrer Analyse lediglich das feststellt, was bereits vorher gesetzt wurde. Und meine Frage wäre, ob das ist sicherlich zutreffend, aber ob man das nicht grundsätzlich von allem behaupten könnte, also, dass überhaupt keine sprachliche Verständigung möglich sei, ohne dass vorher eine irgendeine implizite Setzung getätigt wurde, und dass die Analyse nur mehr versucht, dieses vage Wissen auszudifferenzieren bzw. sich selbst darüber klar zu werden, was sie meint, wenn sie etwas sagt.
Da steht außer Zweifel, dass es so ist. Die Frage ist nur, inwieweit diese Setzungen dann reflektiert werden, inwieweit sie beschrieben werden, inwieweit sie jeweils analysiert werden. Ich meine, in Bezug auf die klassische Wissenschaften hat man schon diese Arbeit geleistet, sagen wir in den 10., 20., 30. Jahren dieses Jahrhunderts, hat man bemerkt, dass man eigentlich, wenn man Mathematik zu tun hat, keine Ahnung hat, was die Zahl eigentlich bedeutet und was man meint, wenn man sagt Menge und was man meint, wenn man sagt Gleichnis und so weiter. Und unter welchen Voraussetzungen benutzt man überhaupt diese Worte und in welchem Verhältnis diese Worte stehen zur Benutzung dieser Worte in der Sprache, in der alltäglichen Sprache, wo findet Verschiebungen statt, wo finden sie nicht statt und so weiter. Also alle diese Analysen, die dann von Russell, Wittgenstein und vielen anderen, aber Husserl auf der anderen Seite geleistet worden sind. Das heißt, man hat das alles thematisiert. Und ich habe das Gefühl, dass man in Bezug auf die Medientheorie drauf losredet. Ja? So ein bisschen wie man das in der vorkritischen Phase über die Wissenschaft, die klassische Wissenschaften geredet hat, im 19. Jahrhundert, ja, bis zu einem gewissen Grad, wo man meinte, man versteht eigentlich, was Wissenschaft ist, man versteht, was die Zahl ist, man versteht, was die Mathematik ist, man versteht, was die Naturwissenschaft ist und so weiter. Und diese ganze Problematik der Konstituierung der Naturgegenstände, die taucht da später auf. Und so frage ich mich, ob die Medienwissenschaften nicht in dieser vorkritischen Phase befinden, nicht weil sie anders funktionieren als der andere, funktionieren genauso, ja, durch diese Voranscheinung. Aber inwieweit das System der Voranscheinung, inwieweit dieser konstituierende Prozess thematisiert und reflektiert wird. Und ich habe das Gefühl, wenig, ja, einfach. Ja. Das heißt, man stellt sich nicht konsequent diese klassischen Fragen. Das heißt, was meint man unter dem Medium und wie konstruiert man ein Medium, unterscheidet man ein Medium von einem anderen Medium durch welche Operationen und wenn man, wie gesagt, wie hängt Reflexion mit der Erweiterung zusammen, wo diese Maß stattfindet oder nicht und was eigentlich ist ja Benutzung des Wortes Medium, in welchem Zusammenhang steht, in der alltäglichen Sprache und in der theoretischen Sprache. Das ist auch so ein interessantes Problem, dass bei der zum Beispiel das Wort Medium nicht so auffällt, ja, aber beginnt dann weiter ziemlich auffallen. Ich habe gerade darüber gesprochen, dass man irgendwie immer das Gleiche wiederkaut, ja, zum Beispiel in Bezug auf den Begriff Virtualität. Man sagt immer Realität, Virtualität. Dieses Paar, das ist ein völlig interessantes Paar. Interessantes Paar ist zum Beispiel Virtualität und Fantasie. Warum hat man früher Imagination und Fantasie gesagt und jetzt sagt man Virtualität? Und ist es zufällig, dass zum Beispiel Virtualität mit Virtus, das heißt mit militärischem, sozusagen mit militärischem Mut und mit Virilität, also mit Männlichkeit, was zu tun hat, im Unterschied zum Imaginären und Fantastischen, ja, was die Domäne der Frau ist in der Romantik und so weiter. Was sind überhaupt die kulturellen Korrelationen, diese ganzen Unterscheidungen, wie funktionieren sie eigentlich? Das sind alle Fragen, die merkwürdigerweise so naheliegend sie eigentlich sind. Dass der Bereich des Blackouts bildet, interessanterweise. Das wundert mich. Irgendwie habe ich das Gefühl, es kommt eine neue kritische Zeit. Also muss eine neue kritische Zeit kommen. Jetzt herrscht eine Begeisterung. Jetzt herrscht eine Medienbegeisterung, wie Wissenschaft begeistert im 19. Jahrhundert. Ja? Und der Mediendiskurs entwickelt sich genauso wie der Wissenschaftsdiskurs im 19. Jahrhundert. Das heißt, alle sind davon begeistert. Keiner kann es definieren. Ja? Und Definitionsarbeit beginnt, wenn die Begeisterung ein bisschen abkühlt, ja, in 10, 20, 30 Jahren des 20. Jahrhunderts. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass die theoretische Fragestellung, also theoretische Fragestellung, richtige Art, das heißt nach dem Verfahren des Konstituierens und nicht nach dem Wesen sozusagen des Medialen, dass diese richtige Fragestellung nur bevorsteht. Ja, die können sich das kaum an, ja, sogar. Und ich möchte sozusagen das nicht durchführen, sondern ankündigen. Ja. Einfach dieser eklatante Mangel, ja, einfach darauf aufmerksam machen. Und schon das, ja, wird irgendwie sofort missverstanden. Ich habe das ein bisschen geschrieben in diesem Buch unter Verdacht, und inzwischen habe ich die Rezensionen gesammelt, die alle von ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, gesagt, von Kittler Schüler geschrieben worden waren in der Presse. Und der Fazit ist, der arme Mann weiß nicht, ja, dass der Verdacht nicht mehr angesagt ist, dass wir wissen eigentlich, was dahinter steckt, nämlich der Transistor und der Computer. Und, so. Und sozusagen, das ist das Ende. Das heißt, wenn ich sage, der Computer und die Computernetz und so weiter, das sind die Medien, alle Medien. Und das sind sozusagen Medien, in denen alle anderen Medien darstellbar sind und sozusagen das Denken selbst darstellbar sind und so weiter. Ich bekomme eine endgültige Antwort auf die Frage. Ja. Also das ist genauso wie, darüber hat man gelacht, ja, am Anfang des 20. Jahrhunderts, ja, also Husserl und Wittgenstein, wenn man gesagt hat, was ist der Gegenstand der Wissenschaften, das ist sozusagen das Leben und die Erde und so, das Kosmos. Ja? Das ist doch klar. Ja. Das ist doch allen klar, das ist die Welt, in der wir leben, also alle diese Körper und so weiter, das ist halt der Gegenstand der Wissenschaft. Und die Frage, warum man weiß, dass ein Körper ist und wie man sie von allen unterscheidet und was man damit macht und so weiter, die Leute haben nicht verstanden, dass diese Frage überhaupt existiert, bis das nicht erklärt wurde. Und so, wir sind in einer unglaublich naiven Phase, ja, und sagt, ah, diese Netze, das ist das Medium. Ja, ja, Sie sehen das. Das ist ein Stück Technik, ja. Das kann nicht anders sein. Aber die Frage, in welchem Medium konstituiert sich überhaupt der Computer? Und nach welchen grammatikalischen Regeln erkennen wir überhaupt den Computer als Computer? Also, ja, also. Und gibt es überhaupt so etwas wie eine künstliche Intelligenz, ja, zum Beispiel? Oder gibt es ja zum Beispiel noch einen künstlichen Träger der Intelligenz? Und was ist die Intelligenz? Sind die Regeln des Denkens überhaupt, können sie künstlich sein? Die klassische Theologie zum Beispiel ist zum Schluss gekommen, dass es nicht möglich ist, dass der Mensch kann nicht künstlich denken, er kann nur natürlich denken. Das heißt, der Gott konnte den Menschen gar nicht anders schaffen, als dass er so denkt, wie der Gott selbst denkt. Weil der Gott kann keine andere Möglichkeit zu denken, sein Denken, als nicht sein eigenes Denken. Ja? Und das heißt, das Denken ist natürlich. Wir haben diesen ganzen Kreationismus schon zweimal durchgespielt. Ja? Und schon damals, im 12. Jahrhundert, hat man ganz klar gesehen, dass so etwas wie eine künstliche Intelligenz, das heißt eine Intelligenz, die sich unterscheidet von der Intelligenz dessen, der über diese Intelligenz spricht, ja, gar nicht geben kann aus strukturellen, logischen Gründen. Ja, dass man kann nur Träger wechseln und statt Gott Mensch erfinden oder statt Mensch ein anderer künstlicher Träger. Also künstliche Intelligenz kann man nicht schaffen aus strukturellen Gründen. Oder wenn man jetzt dieser Meinung widerlegen will und wirklich sagen will, die Intelligenz kann es künstlich sein als solche, dann muss das wirklich beweisen. Ja. Und dann muss das wirklich reflektieren. Also die ganze Sprache ist dermaßen unreflektiert, dermaßen undeutlich, dermaßen naiv und dermaßen ignoriert überhaupt die ganze Geschichte der Reflexion darüber, dass man sich nun wundert. Und ja, das ist der Zustand, in dem ich mich befinde. Ja. Aha, danke. Gibt es weitere Fragen? Diese allgemeine Überlegung über das Wunder der Medien.
Ja,
zu dem
Satz, wir müssen uns entscheiden, ob wir in einem Text eine autoriale Stimme oder sozusagen Geister vernehmen wollen. Das ist ja gewissermaßen eine Rettung des Autors aus rein strukturellen Gründen. Also nicht humanistisch, sondern aus rein formatologischen Gründen. Jetzt wollte ich fragen, ob diese Entscheidung vollkommen kontingent zu verstehen ist oder ob das so ein Prozess des unendlichen Begriffes ist, dass der Autor immer noch dahinter liegt, dass man immer noch eine Ebene weiter als Medium begreifen kann und dann irgendwo in der Unendlichkeit spielt dann der Autor.
Ja, das ist einer. Ja, das ist ein Problem. Das andere Problem, und das ist das Problem, das sagen wir Formalismus. Ich wollte ja darüber sprechen, dass dieser Verfremdungstheorien von Shklovsky und so weiter. Die Frage ist, ist so eine Willensentscheidung in Bezug auf die Möglichkeit, einen Satz zum Beispiel als Satz in der Sprache oder als aktuellen Satz zu sehen oder zu erleben, ist diese Möglichkeit oder diese zwei Perspektiven durch eine Willensentscheidung sozusagen herbeizuführen oder nicht? Das heißt, bin ich wirklich frei, mich zu entscheiden, ob ich eine Rechnung aus der Wäscherei als Rechnung wahrnehme oder als ein Gedicht und beurteile nach den Kriterien der aktuellen Aussage, das heißt einfach sehe, ob die Rechnung stimmt, oder nach den Kriterien ihrer Medialität, das heißt die Beschaffenheit der Lauten, der Zeichen und so weiter, aus der diese Rechnung besteht, verglichen mit allen anderen Arten von Texten, inklusive Gedichte und so weiter, die ich eben nicht darauf prüfe, ob die Summe stimmt oder nicht. Bin ich frei, das zu entscheiden? Das ist eine schwierige Frage und das ist die Frage, die bis jetzt nicht 100% beantwortet ist. Also zunächst einmal in der Freiheit dieser Entscheidung, die Freiheit des sozusagen Abstrahieren von der autorialen Absicht oder vermuteten autorialen Absicht. Die Klassiker des solchen Formalismus würden sagen, das ist nicht möglich. Ich muss ein gewisses Zeichen setzen und nicht nur außerhalb für den anderen, sondern für mich selbst. Ich muss ein Zeichen setzen des Unterschieds. Zum Beispiel wie Krychonek, ich muss einen Kommentar schreiben, das ist so ein Zeichen. Oder wie Duchamp, ich muss diesen Gegenstand aus dem profanen Raum in den musealen Raum transportieren, ich kann das nicht dort lassen. Und einfach entscheiden, das sollte anders zu sehen. Auch wenn ich das tue, ich tue das dadurch, dass ich diesen Gegenstand wie in einem Museum vorstelle. Das heißt, diese Möglichkeit, dass sie nicht de facto realisiert wird, muss zumindest auf der Ebene der Imagination, das wird eine Möglichkeit, vorhanden sein. Das heißt, die Problematik ist die, dass zunächst einmal jede Unterscheidung zwischen einer kommunikativen Lektüre eines Satzes und einer medialisierten oder ästhetischen, ja, wie die Formalisten gesagt haben, ästhetischen Lektüre eines Satzes, diese Unterscheidung als solche auch bezeichnet werden muss. Ja, so oder so. Ist sie bezeichnet, kommt ein neues Zeichen dazu. Kommt das neue Zeichen dazu, kann dieses Zeichen auch auktorial und nicht auktorial interpretiert. Das ist es eben. Das heißt, das ist nicht nur das Problem ist, dass man oft denkt, es handelt sich nur um die Anhäufung der Metaebenen. Ja, so wie man das sagt. Ich denke, dass ich denke, dann ich denke, dass ich denke, dass ich denke, dann ich denke, dass ich denke, dass ich denke und so weiter. Und irgendwie würde Descartes sagen, das kollabiert. Und ich bleibe einfach beim ich denke, dass ich denke und das reicht schon aus. Ja? Diese Einhäufung der Metaebene bringt nichts mehr, ja? Nichts Zusätzliches mehr. Das ist der klassische Einwand gegen das, was Sie gesagt haben. Ja? Das heißt, ich kann sicherlich immer weitergehen in der auktorialen Vermutung, aber irgendwann habe ich das Gefühl, das bringt mich nicht weiter und ich bleibe bei einer einfachen Formel. Und das war die Einsicht von Descartes. Ja? Also wenn ich ständig das wiederhole, dann bringt das mich nicht weiter. Ich bleibe einfach bei ich denke. Ja? Und das reicht schon aus. Wenn ich aber ein Zeichen brauche, um den Zustand oder Unterschied zwischen zwei Denkweisen zu markieren, also ein materielles Zeichen, dann durch diese Materialität dieses Zeichen wird die Vermutung nicht mehr eliminierbar. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Kommentar schreibe, ein Museum baue, in dem dieser Urinoir untergebracht wird, um den Unterschied zu markieren, dann kann ich mich fragen, in welcher Absicht ist dieses Museum zum Beispiel gebaut. Ja? Und da geschieht eine gewisse Verschiebung, die dieser Metaebene nicht trivial macht. Ja, man kann nicht da kommen mit dem Hegel oder mit dem Descartes und sagen, warum machen Sie noch eine Ebene, wenn es einer reicht? Ich kann immer sagen, es ist ein anderer, der dieses Museum gebaut hat. Ja? Man kann sozusagen diese ganze Aktivität nicht auf die gleiche Subjektivität beziehen, weil es immer neue materielle Unterschiede auf der Ebene der Zeichen selbst entstehen. Und so vermehrt sich alles. Und man kann im Endeffekt tatsächlich diese Ungewissheit niemals beseitigen. Man kann nur sagen, man nimmt eine Strategie oder eine andere unter bestimmten Bedingungen. Man muss diese Bedingungen wirklich erforschen. Und ich denke, das ist nicht genügend gemacht. Ja. Ich weiß, das ist ja dumm, immer zu sagen, das ist nicht gemacht, wenn man einem das auch nicht gemacht hat. Aber in einer nonchalanten Atmosphäre eines Seminars darf man das. Und man muss ja wirklich merken, dass es der Fall ist, dass wir auf der einen Seite wissen, was passiert. Ja, wir wissen, dass wir immer diese Entscheidungen treffen, einmal so sehen. Und Zeichen setzen, einmal so. Aber eine korrekte Beschreibung dieses Vorgangs, die gibt es ja nicht. Zunächst einmal. Und das ist nur alles. Genauso ist das mit der Medienreflexion. Ja? Wir wissen alles, alle, was wir tun. Ja? Wir machen ein Zeichen, von dem wir annehmen, dass dieses Zeichen alle anderen Zeichen reflektiert. Also dieses Zero-Zeichen oder Joker-Zeichen, also Null-Zeichen. Und dann sagt man, aha, das ist wie in der Mathematik, Null ist auch eine Zahl. Ja? Wenn man Mathematik besser kennt und mal Russell und Wittgenstein gelesen hat, man weiß ja, mit welcher Schwierigkeit man mit diesem Satz gerät. Ja? Null ist, also reflektierter, Zeichen der Reflexion ist nicht unbedingt eine Zahl. Ja? Und zwar ist es nicht unbedingt eine Zahl, weil man diesen Null nicht unbedingt in einer Zahlenhierarchie auf eine gewisse Stufe situieren kann. Das heißt, diese Null ja geht durch die ganze Hierarchie und fragt man sich, ist dieser Nullzeichen, also zum Beispiel schwarze Quadrat oder was, immer noch ein Bild oder ist schon ein Gegenstand? Zum Beispiel, ja, jetzt war, ich habe glaube ich erzählt, in New York in MoMA und da beginnt die Abteilung Things mit ein Beispiel von Duchamp und ein Bild von Malevich. Das heißt, ein Bild von Malevich, weil schon reduziert, wird nicht mehr als Malerei interpretiert, sondern als Ding. Das ist eine gewisse Wahl, das ist eine gewisse Entscheidung, die tatsächlich die Frage nach der Möglichkeit der Selbstreflexion des Mediums neu aufwirft. Ja, aber was passiert da eigentlich?
Heißt das, läuft das nicht darauf hinaus, dass das materiale Subjekt nur als transzendentales denkbar ist, dass sobald das empirische Teil ins Spiel kommt?
Nein, nicht, eben nicht das transzendentale, sondern Effekte. Sie haben früher. Nein, Sie haben früher, glaube ich, trefflicher formuliert, nach meiner Meinung. Zumindest. Das ist Effekt einer Entscheidung. Der Entstehen des Subjekts ist Effekt einer Entscheidung. Das heißt, wenn ich mit einem Satz konfrontiert bin, dieser Satz kann immer gelesen werden im Sinne von die Sprache spricht, also heideggerianisch gelesen werden, Selbstmanifestation der sprachlichen Zustand zu einer gewissen Zeit, oder im Sinne von Saussure oder wie auch immer, kann aber immer gelesen werden als aktuelle Satz. Gleichzeitig. Ja? Das heißt, diese Vorentscheidung in eine Richtung zu gehen, die ist immer revidierbar. Und ist tatsächlich revidierbar. Das heißt, die Aussage, die Sprache spricht, ist eine richtige. Aber es ist eine richtige Aussage über eine gewisse strategische Entscheidung, nicht über die Beschaffung einer Sprache. Weil an dem Moment, an dem ich jeden Satz beginne zu lesen als Effekt eines Sprachspiels, verliere ich eine gewisse Perspektive, die dann auch da ist. Ja? Das ist, wie gesagt, das ist zum Beispiel sehr oft, ich erlebe das auch mit den Studenten, sagen, ja, es ist alles interessant, was sie sagen, aber ich habe eine eigene Meinung. Und welche? Ah ja, halt eine eigene Meinung, eine andere Meinung. Welche kann ich momentan nicht sagen, aber ich weiß das. Was ist das für eine Aussage? Kann man eine eigene Meinung haben, ohne diese Meinung zu formulieren? Das ist übrigens die Frage, über die ich lange Zeit nachgedacht habe, weil ich das in Gesprächen mit Studenten wieder auftauche, diese Figur. Und man stellt sich wirklich die Frage, wie ist das logisch? Ist das logisch abgedeckt oder nicht? Und ich denke, das ist absolut logisch abgedeckt. Und zwar ist logisch abgedeckt dadurch, dass durch die Verfassung der Bundesrepublik Deutschlands, ja, jeder Mensch hat ein a priori Recht auf seine eigene Meinung. Ja, das ist eine Meinungsfreiheit. Und diese Meinungsfreiheit existiert auch dort, wo er keine Meinung hat. Ja, er hat sozusagen allgemeines Recht, und zwar fassen, garantiertes Recht, eine Meinung zu haben. Also diese Stelle, wo er eine Meinung haben, bilden kann, ist schon vorgegeben. Also in diesem Sinne kann man eine Meinung haben, ohne diese Meinung überhaupt zu formulieren. Ja, diese, als verfassend garantiertes Recht. Das heißt, wir können jede Aussage zweierlei sehen. Wir können also Aussage sehen als Effekt einer Überlegung. Oder wir können eine Aussage sehen als Effekt eines Rechts, das zu der Produktion dieser Aussage führt. Das wäre zum Beispiel die Foucault'sche Perspektive von Michel Foucault, der eben davon ausgeht, dass die Sprache darin besteht, alle möglichen Meinungen zu formulieren und alle möglichen Aussagen zu machen, und dann das Einzige, was wir tun, ist zu zensurieren. Wir haben sozusagen keine eigene Meinung, sondern wir haben nur die Meinung darüber, welche Meinungen man gelten lässt und welche nicht. Ja, für Foucault sind alle Meinungen keine eigene Meinung. Ja, für sie gibt es einen Platz, rechtlich abgesicherten Platz, ohne dass man unbedingt ein Subjekt braucht, das diese Meinung tatsächlich denkt. Wir haben also sehr unterschiedliche Modelle, wie wir einen Satz in Perspektiven kontextualisieren. Wir können diesen Satz kontextualisieren in Bezug auf das Subjekt, in Bezug auf das geltende Recht, in Bezug auf die Manifestation der Sprache, in Bezug auf den Zeitgeist, in Bezug auf das, in Bezug auf jenes. Und jedes Mal, wenn wir einen Satz anders kontextualisieren und unsere Beziehung zu diesem Satz anders konstituieren, bekommen wir völlig unterschiedliche Sätze. Und eine Kontextualisierung schließt die andere nicht aus. Die Tatsache, dass ich jeden Satz mit Selbstmanifestation der Sprache sehen kann, bedeutet nicht, dass ich diesen Satz nicht als mögliche auktoriale Äußerung kontextualisieren kann. Das sind Vorentscheidungen, die als solche weiter unbegründbar sind. Ja, das sind methodologische Vorentscheidungen, die haben diese konstituierende gesetzgeberische Kraft. Sie haben eine performative und keine deskriptive Kraft, wenn man schon sozusagen ganz tritzahnen philosophisch sich ausdrücken will. Und das ist genau, was es gibt bestimmte Entscheidungen, es gibt bestimmte Sätze, es gibt bestimmte Dispositionen, die einfach performativ sind, die sind nicht weiter zu beschreiben, sondern die sind performativ. Und sie legen fest, in welcher Perspektive wir überhaupt eine Beschreibung vornehmen. Und diese Performativität in Bezug auf die Konstituierung des medialen Feldes, ja, das wird übersehen, ja, das vermisse ich, dass es festgelegt wird. Also tatsächlich, welches Zeichen wird als dem Medium zugehörig, als dem Medium nicht zugehörig, als Übergang auf einer anderen Stufe der Funktion und so weiter, wie wir das alles sehen. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt über diese Visite von MoMA und diese Ausstellung erzählt habe. Ne? Über die Things und über die Places. Ne, habe ich nicht erzählt. Allerdings, das ist sehr, sehr interessant. Nämlich, als ich da war, da war gerade diese Ausstellung, und da war aus zwei Teilen, Places and Things. Und Places haben gezeigt, eben verschiedene Landschaften. Und im Zentrum der Ausstellung Gürstein war so eine riesige Karte von Frankreich mit Erholungs- und Weingebieten. Also Bretagne und dann Obere Provence, Niederprovence und so weiter. Und dann alle Künstler wurden zugeordnet, diese Wein- und Erholungsgebiete. Zum Beispiel war es jetzt Signac und Serrat. Haben Bretagne sozusagen, haben ihre Vacations in Bretagne verbracht und so ist daraus geworden. Van Gogh hat kein gutes Wetter gekriegt und in Oberen Provence, aber Cézanne ein besseres Wetter in Niederen Provence. Das heißt, die ganze französische Malerei der Moderne wurde rekontextualisiert als eine Beschreibung einer Erholungsreise nach Frankreich. Ja, und praktisch eine Anweisung, praktisch als ein touristischer Reiseführer für Frankreich-Besucher. Und das zeigt uns, welche immensen Möglichkeiten, mediale Möglichkeiten, wie bei dieser Freiheit, Kontextualisierung, Dekontextualisierung, Rekontextualisierung gewinnen. Ja? Ich meine, plötzlich ist die Reise, der Tourismus, ein Medium, ja, die bestimmte, eigentlich weder Malerei noch Moderne noch Museum und so weiter, sondern Tourismus. Tourismus wird als Medium konstituiert, indem sich bestimmte Bilder bewegen und indem sie sich ihre Bedeutung auch gewinnen und sich gestalten lassen und praktisch eine Fläche anderer Perspektive bekommen. Ja, und ich finde, das ist sehr faszinierend. Das ist auf der einen Seite idiotisch, auf der anderen Seite aber zeigt tatsächlich die Perspektive, die mit dem medialen Spiel sich eröffnet, dass man, indem man sozusagen offensiv mit dem Medienbegriff arbeitet und mit diesen Kontextualisierungsmöglichkeiten, dass man dann für völlig andere Zusammenhänge schafft. Ja, tatsächlich sieht man diese Bilder und man weiß, dass wenn man schlechte Nerven hat, dass man sozusagen nach Aalen nicht fahren, ja, sondern eher sozusagen Mont-Victoire oder irgendwo nach Norden. Und das ist die große Lehre, die man aus der französischen Malerei der Moderne dann sieht. Ja. Und die ich auch zutreffe. Ich war in allen diesen Orten und muss das bestätigen. Ich kann das bestätigen, alles wird gewundert. Wir müssen zunächst einmal uns überlegen, welche Möglichkeiten uns zur Verfügung stehen. Ja? Und dann erst können wir zwischen angemessen und unangemessen unterscheiden. Ja? Wir können uns nicht unter angemessen und unangemessen unterscheiden, wenn wir davon ausgehen, dass wir von Anfang an wissen, was ist das, ja, was ist das Medium. Ja? Sozusagen, wir sehen die Bilder und irgendwie denken wir, diese Bilder sind in Medium Malerei gemacht. Aber genauso gut können sie in Medium Reisebericht gemacht werden oder ja, so touristische Werbung gemacht werden. Aber la lettre. Und sehen wir diese Bilder so, dann sehen wir mit anderen Augen. Und es ist schlicht und einfach ein anderes Medium mit anderen Gesetzen. Und anderen Gruppierungen, anderen Positionen, auch andere Reflexionsmöglichkeiten. Ja. Und überhaupt ist alles anders. Wir müssen ganz klar sehen müssen, dass dieser Medienbegriff, ein Kontextbegriff und so weiter nicht so einfach hingenommen werden kann. Genauso das ist wie mit Bourdieu zum Beispiel, der so einen großen Namen bekommen hat in letzter Zeit, dass er ein Popstar geworden ist. Das ist im Grunde von einer erschlagenen Naivität, ja, die ganze Theorie, weil er meint, wissenschaftlich beschreiben zu können, was ein Milieu bedeutet, oder was ein Publikum bedeutet für einen Künstler. Es gab Leute, die wie Nietzsche oder Malevich für einen neuen, unbekannten Mann ihre Texte geschrieben und ihre Bilder gemalt haben. Und es ist keine Metapher, sondern es ist tatsächlich so, dass in unserer Kultur jeder damit rechnen muss, und gerade Internet und alle diese Geschichten zeigen das ganz gut, damit rechnen muss, mit der Möglichkeit rechnen muss, dass seine Bilder, also von ihm produzierte Bilder, seine Texte von den Leuten gelesen werden, gesehen werden, sie überhaupt nicht sein Milieu bilden. Ja? Sie überhaupt keine Lebensbeziehung zu dem haben, was er überhaupt tut. Ja? Das jenseits jeder soziologischen Beschreibung. dass sie einfach zufällig mit etwas konfrontiert werden, so wie wir zum Beispiel konfrontiert werden, jetzt mit irgendwelchen Überresten der ägyptischen Zivilisation, was auch immer. Was haben alle diese Leute gedacht, wenn sie diese Gefäße angefertigt haben und so weiter, keine Ahnung. Was wirklich, jeder versucht, die mediale Ebene, kontextuelle Ebene festzulegen, wissenschaftlich zu beschreiben und daraus etwas abzuleiten, ist naiv. Stattdessen muss man wirklich sich die Frage stellen, durch welche Entscheidungen, durch welche Verschiebungen, nach welcher Prozedere, wieso etwas wie das Medium, das Horizont der Betrachtung, der Kontext konstituieren jeweils. Das ist eine andere Frage. Ja gut, ich glaube, ich bin ja fertig. Und Sie sind das auch. Und wir treffen uns also in 2 Wochen. Und nächste Woche wird Barbara Kuhn gerade über diese Milieuproblematik oder was auch immer.